Ich wollte mal mit einer symbolischen Zeichenhandlung beginnen. Das ist ungewöhnlich, aber heute muss es, glaube ich, mal sein. Steht doch bitte mal alle auf. Und stellt euch so hin, dass ihr bequem einen Schritt nach vorne gehen könnt. Auch wenn das heißt, dass ihr euch ein bisschen im Raum verteilen müsst. Okay. Es gibt ja so viele Metaphern, die wir so für Gott nehmen und für Gottes Herrlichkeit, und wir reden immer ganz viel davon, dass wir Gott sehen wollen, dass wir ihn hören wollen, fühlen wollen, schmecken wollen. Aber es gibt so im Alten Testament irgendwie auch ganz viele Metaphern dafür, dass Gottes Herrlichkeit so etwas ist wie ein Raum, den man betritt. Und Daniel hat gerade dieses klasse Lied damit uns gesungen, war früher mal eins meiner Lieblingslieder, dieses Bring mich rein ins Allerheiligste. Und das ist so eines der größten Bilder eigentlich im Alten Testament für die Herrlichkeit Gottes, dass die Herrlichkeit Gottes da in dem Tabernakel wohnt, im Heiligsten der Heiligen, und dass man da durchgehen muss, wie durch die Vorhöfe, irgendwie durch diese ganzen Orte, wo geräuchert wird, die noch voller Menschen sind, und dass man durchgehen muss, um in die Herrlichkeit Gottes reinzukommen. Und ich hatte die ganze Zeit so dieses Bild irgendwie vor meinem inneren Auge, dass wir es einfach mal so machen sollten, dass wir bewusst irgendwie einen Schritt machen, um in Gottes Gegenwart reinzugehen und damit natürlich auch irgendwie ganz bewusst irgendwie mal aus dem heraustreten, was uns jetzt gerade noch beschäftigt, was wir von der Woche mit haben, was an Sorgen und so da ist, und uns wirklich mal irgendwie auch vor unserem inneren Auge vorstellen, dass wir jetzt in Gottes Herrlichkeit eintreten und dann auch irgendwie in dieser Herrlichkeitsatmosphäre oder in dem Bewusstsein von Herrlichkeit Gottes Wort hören und nicht einfach nur das an uns vorbeirauschen zu lassen. Also vom Vorgehen machen wir es so, wir machen mal die Augen zu, stellen uns vor, wo wir jetzt gerade sind, kannst auch noch mal irgendwie an alles denken, was dich beschäftigt, und dann geh irgendwann mal einen resoluten Schritt nach vorne und sag so, ich will mich jetzt nicht mehr weiter damit beschäftigen, sondern ich gehe jetzt in Gottes Gegenwart hinein und werde vor dem Thron stehen. Gott, ich danke dir, dass dein Wort echt voll ist mit Zeichenhandlungen, die wir machen, mit Dingen, die symbolisch sind, aber trotzdem eine geistliche Auswirkung haben, weil uns so, ich das im Glauben bestätigen, Herr, ich glaube, dass wir wirklich raustreten können, irgendwie aus unseren Dingen, und dass wir reintreten können in deine Herrlichkeit, Herr. Gott, und ich bete mir, dass ab jetzt irgendwie alle Gedanken schweigen hier in diesem Raum, dass alles irgendwie, was an schwierigen Gedanken da ist, jetzt aufhört. Nehmen alle Gedanken gefangen unter den Gehorsam Christi nach 2. Korinther 10. Dass ich sage, dass hier keine Sorgen mehr sein sollen, nichts, was uns ablenkt. Bete gegen alle Minderwertigkeit, Verdammnis und sonst was. In Jesu Namen, es hat kein Recht an dieser Veranstaltung und an irgendjemand, der hier drin ist. Wir wollen völlige geistliche Freiheit, dich zu hören und von dir verändert zu werden. In Jesu Namen. Amen. Okay, könnt euch wieder hinsetzen. Schönen Dank fürs Mitmachen. Früher hatte ich über meine Arbeitszimmertür immer, das muss ich jetzt auch in der neuen Wohnung nochmal machen, hatte also über meine Arbeitszimmertür immer einen hebräischen Bibelvers, wo es um die Shekinah-Herrlichkeit Gottes geht, und es war für mich immer so ein Glaubenspunkt auch, dass ich mir dachte, jedes Mal, wenn ich durch diese Tür gehe, betrete ich die Herrlichkeit Gottes und gehe raus irgendwie aus meinem normalen Alltag und meinen normalen Gedanken, und das hat echt ganz schön was gebracht. So, also wir brauchen das wirklich, dass wir es uns bewusst machen, dass Gott auf unserer Seite ist und dass wir mit Gott zusammen sind. Ach, heute schon der 8. Teil von Identität. Ich glaube, es wird wahrscheinlich noch mindestens 8 weitere geben, also schon wahrscheinlich eine der längsten Predigtreihen, die wir hier jemals gehabt haben. Aber es ist auch wirklich wichtig, dass wir das Thema mal richtig in die Tiefe angehen und dass wir lernen, ein Fundament zu haben, starkes geistliches Fundament, auf dem wir den ganzen Rest aufbauen können. Es ist so, dass entweder unsere Erfahrung unseren Glauben prägt oder unser Glaube prägt unsere Erfahrung. Und das ist so eines der großen Dinge, die ich gerne mal etablieren möchte in unserer Gemeinde, dass wir unseren Glauben nicht auf Erfahrung aufbauen. Dass wir nicht jedes Mal, wenn es uns schlecht geht oder irgendwie es draußen kein gutes Wetter mehr ist, denken, dass Gott nicht mehr auf unserer Seite ist, sondern dass wir unseren Glauben auf das einzig stabile Fundament stellen, nämlich auf das Wort Gottes, und dass das, was Christus für uns gemacht hat, dass das unser Fundament ist und nicht irgendwie das, was unsere Gefühle gerade sagen oder unser Denken oder noch schlimmer unsere Eltern oder Nachbarn. Das darf auf keinen Fall irgendwie die Quelle unseres Glaubens sein. Und das Ding ist, irgendwie, sobald der Glaube ein Fundament hat, das stark ist und seine Wurzeln tief in das Wort Gottes reinzieht, dann wird es automatisch sein, dass du anfängst, deine Umgebung damit zu prägen und dass dein ganzes Leben sich verändert. Und deswegen darf es einfach nicht so sein. Und wir können es uns wirklich nicht leisten, dass unser Glaube von unseren Erfahrungen geprägt wird, weil unsere Erfahrungen müssen vom Glauben geprägt werden. Und das ist eigentlich so das große Ziel dieser ganzen sehr langen Predigtreihe. Und darum wird es auch heute gehen, nämlich Teil 8, Gottes Realität annehmen. Als ich zum letzten Mal hier gepredigt habe, vor 2 Wochen müsste es gewesen sein, da ging es um Hebräer 11 und darüber, dass das Glaube etwas damit zu tun hat, dass wir Offenbarung von Gott bekommen und dass wir auf dieser Offenbarung dann anfangen können zu glauben und dass dann aus dem Unsichtbaren sichtbare Dinge passieren. Also wenn ihr es nicht mehr im Kopf habt, dann hört das auf jeden Fall nochmal nach. Die Predigt ist hier nicht aufgenommen worden, deswegen habe ich sie vor 2 Wochen dann nochmal in Speyer gehalten und die erscheint dann auch bald auf unserem Server. Dann könnt ihr das auch nochmal nachhören. Und jetzt heute geht es wieder um den Hebräerbrief und zwar um Hebräer 4, Verse 12 bis 13. Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und durchdringend bis zur Scheidung von Seele und Geist, sowohl der Gelenke als auch des Markes und ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Und kein Geschöpf ist vor ihm unsichtbar, sondern alles ist bloß und aufgedeckt vor den Augen dessen, mit dem wir es zu tun haben. Ist wieder aus der Elberfelder. Ich weiß, es ist wieder auf den ersten Blick nicht ganz so leicht zu verstehen. Aber mir geht's halt wieder darum, dass da so ein paar Sachen sehr genau ausgedrückt worden sind. Und da ich gerade über diese Sachen predigen möchte, habe ich mich dann wieder entschieden, die etwas kompliziertere Elberfelder-Übersetzung zu nehmen. Natürlich könnt ihr es dann auch gerne irgendwie zu Hause oder auch jetzt dann nochmal nachlesen in irgendwelchen anderen Bibelübersetzungen. Da werden einem manche andere Dinge klar. Aber wir brauchen hier höchste Präzision, um uns mit dem beschäftigen zu können, was der Geist hoffentlich der Gemeinde zu sagen hat. Das Thema ist, dass Gottes Wort etwas scheidet, dass es etwas trennt. Aber bevor wir da richtig reingehen, müssen wir uns nochmal über ein paar andere Sachen unterhalten, die da drin sind. Also man kann leider nicht mehr sofort jetzt zum Wesentlichen kommen, weil da noch so ein paar andere Wörter drin sind, die es echt in sich haben und mit denen man sich beschäftigen muss. Das erste ist, dass Gottes Wort hier als etwas beschrieben wird, das lebendig ist. Und ich glaube, dass wir von der westlichen Denkweise her nicht zuallererst bei Worten an etwas Lebendiges denken, schon gar nicht, wenn es sich um geschriebene Worte handelt, bei etwas, was gesprochen ist, vielleicht noch gerade, aber wenn etwas geschrieben ist und wie die Bibel schon vor mindestens 2000 Jahren geschrieben ist, dann kann man sich schon gar nicht mehr vorstellen, wie das denn eigentlich sein soll, dass das lebendig ist. Und ich bleibe gerne irgendwie an solchen Sachen hängen. Also irgendwie früher habe ich drüber weggelesen und mittlerweile ist so echt, je langsamer ich Bibel lese und je achtsamer ich damit dem Wort Gottes umgehe, umso mehr Sachen habe ich, an denen ich hängen bleibe und mich echt frage, so, Jesus, was hast du damit eigentlich gemeint? Und Wort Gottes kann man ja immer auf 2 verschiedene Weisen verstehen, wenn davon im Neuen Testament die Rede ist. Es kann sein, wie dass es sich um das Wort Gottes in der Bibel handelt, also dieses geschriebene Wort Gottes, das wir da haben. Das ist dann meistens im Griechischen das Wort Logos. Und es kann sein, wie dass es sich um ein gesprochenes Wort Gottes handelt, das, was man jetzt gerade vom Heiligen Geist hört. Das ist dann im Griechischen meistens das Wort Rhema. Die Unterscheidung ist nicht so exakt, irgendwie, dass ich sie gerne verwende, weil manchmal wird es halt auch andersrum verwandt. Also es ist bloß irgendwie eine ganz grobe Richtschnur. Und eigentlich steht hier im Griechischen das Wort Logos. Also im Prinzip hätten wir es wahrscheinlich eher mit dem geschriebenen Wort Gottes zu tun, das lebendig ist, als mit dem gesprochenen Wort Gottes. Ich würde allerdings den Unterschied auch gar nicht so extrem wichtig sehen, weil letzten Endes ist es immer das Gleiche. Wenn Gott mit uns redet, dann passiert etwas. Und ob er das jetzt durch die Bibel tut oder ob er das durch einen Eindruck tut oder eine Prophetie oder einen Engel, der vor dir steht, ist eigentlich total egal. Und es kommt darauf an, dass Gott mit uns redet und dann muss etwas passieren. Und im Grunde genommen ist der Gedanke, dass ein Wort lebendig ist, total naheliegend. Ist mir dann irgendwann mal nach ein bisschen Beten aufgefallen. Und es ist, glaube ich, sogar Alltagserfahrung, dass sobald man etwas gesagt hat, dieses gesagte Wort anfängt zu leben. Und es ist genauso, wenn du es niederschreibst, ist es auch. Und sobald etwas gesagt ist oder aufgeschrieben worden ist, fängt es an, seine Wirksamkeit zu entfalten, könnte man vielleicht sagen. Das merkt man daran, dass wahrscheinlich jeder von uns schon mal irgendetwas gesagt hat und sich danach auf die Zunge gebissen hat und gesagt hat, oh Mann, hätte ich das doch besser nicht gesagt. Ne, gerade so in Streitigkeiten. So, man sagt auf einmal irgendwie Sachen, die man gar nicht sagen möchte, unterhält sich gerade irgendwie noch nett und auf einmal kommen so ein paar Gefühle dabei und dann plötzlich, ach du dumme Pute. Und man denkt, oh, das war jetzt nicht irgendwie das Weiseste zu sagen. Aber man kann es nicht mehr zurückgängig machen. Sondern es ist jetzt gesagt und es fängt jetzt an, seine Wirksamkeit zu entfalten. Und das merkt man daran, dass man die nächste halbe Stunde damit zubringt, sich nur irgendwie dafür zu entschuldigen, dass man Pute gesagt hat. Obwohl Pute ja noch nicht mal was besonders Schlimmes ist. Aber man kann es einfach nicht mehr rückgängig machen. Und dann ist einfach nur, sorry, irgendwie, das wollte ich eigentlich gar nicht und tut mir echt total leid. Und es ist einfach gesagt und es hat etwas gemacht. Und ich schätze, dass es auch im Leben von jedem hier so ist. Ich weiß nicht, ob man es wirklich so pauschalisieren kann. Aber ich kann mir vorstellen, dass jeder von euch Situationen hat in eurem Leben, an die ihr euch erinnern könnt, wo euch jemand was vor 20, 25, vielleicht sogar 40 Jahren, je nachdem, wie alt ihr jetzt seid, gesagt hat. Und es hat euch entweder positiv berührt und bis heute kommt so ein gewisses warmes Gefühl, wenn ihr daran denkt. Oder aber es hat euch total verletzt und es tut bis heute weh. Also meine frühesten Erinnerungen, jetzt gerade irgendwie an Schule und Kindergarten und so, sind immer noch irgendwie Sachen, wo mir irgendjemand etwas gesagt hat, was damals eine totale Bedeutung für mich hat, meistens eine negative Bedeutung und wo ich teilweise heute noch irgendwie drunter leide und nicht mich gerne irgendwie daran erinnere, mich nicht gerne damit auseinandersetze, weil es irgendwie heute immer noch wehtut, obwohl das irgendwie 20, 30 Jahre her ist. Eigentlich total abgefahren. Aber wenn ein Wort einmal ausgesprochen ist, dann hat das auf einmal echt eine Bedeutung. Ich kann mich zum Beispiel an eine Situation erinnern, die war eigentlich positiv, aber trotzdem war es für mich total negativ. Und das ist aus der Grundschule, muss so dritte, vierte Klasse oder so gewesen sein. Da mussten wir alle Schulaufsätze schreiben. Und ich habe einen Aufsatz geschrieben über das Eichhörnchen. Den habe ich sogar noch. Muss ich nochmal nachlesen, aber ich traue mich nicht. Und der war irgendwie scheinbar total gut. Also ich habe eine 1 dafür gekriegt und das hat der Lehrerin so gut gefallen, dass dann sich die ganze Schule versammeln musste, alle 4 Klassen, ungefähr 80 Leute, das war eine sehr kleine Schule, vielleicht sogar unter 80 Leuten. Und dann wurde der von vorne vorgelesen und ich musste daneben stehen. Oh. Und im Grunde genommen, klar, eine totale Ehre, aber ich bin 1000 Tode gestorben und ich kann mich immer noch irgendwie daran erinnern, wie das war. Ich weiß nicht, es war ein Sommertag irgendwie und es war mir total unangenehm und ich wäre am liebsten im Erdboden versunken und nie wieder in die Schule gekommen, weil mir das so peinlich war. Und ich hatte danach echt Schwierigkeiten, irgendwie nochmal was von vorne vorzutragen oder Referate zu halten später in der Schule, also weil ich irgendwie immer wieder dran gedacht habe und das echt was mit mir gemacht hat. Also und heute denke ich mir irgendwie, wenn Jesus mich nicht davon frei gemacht hätte, was da irgendwie passiert wäre, dann hätte ich meine Berufung knicken können. Also dann hätte ich vielleicht nie wieder eine Predigt halten oder überhaupt nie eine Predigt halten können, weil dieses Erlebnis irgendwie so prägend war. Und so ist es. Eigentlich ist es was Positives, eigentlich ein totales Lob. Und trotzdem hat es etwas Negatives mit mir gemacht. Und solche Dinge können dich verfolgen bis ins hohe Alter. Und wenn das bei Menschen schon so ist, ne, dass menschliche Worte so eine Macht haben, dann ist es eigentlich absurd anzunehmen, dass Gottes Wort nicht so eine Macht haben sollte. Sondern eigentlich wäre es viel logischer anzunehmen, dass Gottes Wort noch viel größere Macht hat. Und das, was Gott einmal gesagt hat, gerade an ewig gültigen Dingen, dass es gar nicht seine Wirksamkeit verlieren kann, sondern dass es immer noch wirksam sein muss. Und wie auch nach 2000, 6000, egal wie viel tausend Jahren, dass immer noch wieder Kraft in dem sein muss, was Gott uns sagt. Und das ist so der erste Punkt irgendwie, ne? Wir sollten Gottes Wort als etwas Lebendiges ansehen, nicht irgendwie als etwas Totes ansehen. Manchmal ist das ja, dass man Bibel liest und das macht überhaupt nichts Klick und es passiert irgendwie gar nichts dabei. Aber wenn wir betend Gottes Wort lesen und uns darauf einlassen und wirklich wissen, dass wir es mit einem lebendigen Wort zu tun haben, dann kann es eigentlich nicht anders sein, als dass es uns etwas offenbart über Jesus und über uns selber, was etwas mit uns macht, was uns positiv verändert. Im Grunde genommen ist es echt unmöglich, dass es anders ist. Und das ist das Erste, was wir wirklich im Hinterkopf behalten sollten. Wir haben es mit etwas Lebendigem zu tun. Es ist kein totes Wort Gottes, sondern es ist etwas, was uns verändern kann. Und die Wirksamkeit, die Gottes Wort in uns entfaltet, ist, dass es etwas trennt. Und das meiste in diesen Versen hat tatsächlich nur illustrativen Charakter. Also das meiste davon ist gar nicht jetzt irgendwie besonders wörtlich zu nehmen. Das könnte man in anderen Bibelübersetzungen anders übersetzen, wenn man wollte. Das ist einfach nur zu zeigen, wie scharf es eigentlich ist. Und so sagt der Schreiber des Hebräerbriefes, das Wort Gottes ist schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Ist eine Metapher, mit der wir heute nichts mehr anfangen können. Ich glaube, keiner von euch besitzt ein zweischneidiges Schwert zu Hause, oder? Hoffe ich mal. Ich habe irgendwann mal ein Schwert geschenkt bekommen, irgendwie ist schon irgendwie so ein richtiges Schwert und man könnte wahrscheinlich auch jemanden damit erstechen, aber es ist total stumpf, also man könnte nichts damit schneiden. Aber damals war es natürlich etwas, was jeder so vor Augen hatte, ein zweischneidiges Schwert, wo man richtig dran rumgeschliffen hat und das so scharf ist, dass man alles damit kaputt hauen kann. Habe irgendwann mal gelesen, dass man Schwerter so scharf machen kann, wie dass man sie in so einen Wasserlauf hält und dann so ein Blatt Papier wieder langschwimmen lässt und das wird davon durchgeschnitten. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber das war wahrscheinlich so das, was man da vor Augen hatte. Irgendwie etwas, was schärfer ist als alles andere. Heute würde man wahrscheinlich sagen, das Wort Gottes ist so scharf wie eine Rasierklinge und man muss wirklich aufpassen damit, man kann sich leicht daran schneiden. Und die nächste Metapher dann dafür ist, dass er sagt, es trennt Mark und Bein, sagen manche Bibelübersetzungen, aber das ist nicht ganz wörtlich und es ist eigentlich noch zu einfach. Also Mark und Bein kann man leicht trennen. Wenn man sich so einen Knochen vorstellt, außenrum ist das Harte und innen drin ist das Mark. Und gerade alte Leute lutschen die gerne aus, sieht total eklig aus, irgendwie, wenn man das mal irgendwo sieht, also das geht überhaupt nicht. Aber man kann das Mark irgendwie aus dem Knochen rausholen. Du nicht, Roland, oder? Okay. Entschuldigung. Aber man kann sich das eigentlich noch vorstellen. Ne? Wenn man ein scharfes Messer hat, dann kann man bestimmt irgendwie so einen Knochen längs aufschneiden und das Mark da rausholen. Das kann nicht so besonders schwer sein. Aber hier ist die Rede davon, dass das Mark vom Gelenk getrennt wird. Und wenn du dir vorstellst, du hast irgendwie so ein Knochengelenk, das ist extrem abgerundet. Und wenn du jetzt versuchst, mit einem Schneidewerkzeug das Mark aus diesem Knochengelenk rauszuholen, dann ist das, glaube ich, eine echte Arbeit. Das ist viel schwieriger als diese komischen Holzspielzeuge, wo man eine Kugel dann irgendwo in so ein Ziel reinbringen muss. Kann mir vorstellen, dass das extrem herausfordernd ist und habe sogar mal gelesen, dass es selbst heute medizinisch vielleicht nicht ganz unmöglich ist, aber dass es doch extrem schwer wäre, das zu machen. Aber damals war es hundertprozentig absolut unmöglich. Das hätte keiner machen können. Was also der Schreiber des Hebräerbriefes sagt, ist, das Wort Gottes ist so scharf, dass es sogar unmögliche Operationen durchführen kann und Dinge, die man als Mensch gar nicht denken könnte, kann dieses Wort Gottes machen. Es kann das Mark aus dem Gelenk rausschneiden oder es könnte das Mark aus dem Gelenk rausschneiden, wenn man es dafür einsetzen würde. Und das alles gilt bloß als Bild dafür, dass Gottes Wort das völlig Unmögliche machen kann, nämlich es kann Geist und Seele trennen. Und vom biblischen Menschenbild ausgehend aus dem 1. Thessalonicher 5 besteht der Mensch aus Körper, Seele, Geist und alles drei bildet eine Einheit, die man nicht aufdröseln kann, die man, meine ich schon, irgendwie selbst philosophisch, also selbst denkmäßig nicht wirklich aufdröseln kann. Keiner kann dir genau sagen, was Seele ist und was Geist ist, aber Gottes Wort, wenn wir geübt sind im Umgang mit dem Wort Gottes, kann Geistliches von Seelischem trennen. Das total Unmögliche gelingt da und wir können diese beiden Sachen auseinanderbringen, die man eigentlich menschlich nicht auseinanderbringen kann. Und das ist ja immer ein bisschen schade, also gerade irgendwie für Prediger ist das schade, dass man das nicht alles so genau voneinander trennen kann. Und es wäre schön, wenn man sagen könnte, das genau ist der Körper, das genau ist die Seele und das ist genau der Geist. Aber tatsächlich hängt alles so sehr zusammen, dass man es nicht machen kann. Wenn man denkt sich, vielleicht könnte man jetzt den Körper noch ganz gut von der Seele trennen, aber dann weißt du auch, wie das Hormonausschüttungen eigentlich was total Körperliches extrem viel mit deiner Seele machen können. Und das ganze Geistliche, ne, Gott erleben und mit Gott am Start sein, kann extrem davon beeinflusst sein, wie dein Körper gerade drauf ist. Denn ich glaube, wenn jemand richtig Zahnschmerzen hat, dann fällt es jedem schwer, ein Wort Gottes zu empfangen oder irgendwo jetzt im Heiligen Geist abzugehen. Es funktioniert einfach nicht, weil alles irgendwie so eng zusammengehört. Und Gottes Wort, wenn wir geübt sind da drin, kann uns helfen, Geistliches von Seelischem zu trennen und zu wissen, womit wir es gerade zu tun haben. Und das ist eine der wichtigsten Sachen eigentlich überhaupt und genau das, worum es hier auch geht in dieser Predigtreihe. Denn wir wollen ja lernen, uns geistlich zu beurteilen und nicht mehr uns so sehr von der Seele leiten zu lassen, sondern wir wollen ja lernen, eigentlich unser Leben, unser Glaubensleben auf das Fundament Gottes zu stellen. Und dann stehen wir immer wieder vor der Frage, ist denn etwas, was ich jetzt gerade empfinde oder denke, ist das etwas Göttliches oder ist das etwas Menschliches, Seelisches? Und das kann einen echt verrückt machen, gerade wenn man irgendwie so aus dieser Richtung kommt, dass man vom Seelischen sehr abhängig ist, dann kann das extrem schwer sein, eine geistliche Wahrheit anzunehmen, wenn sie sich in Konkurrenz zur seelischen Realität befindet. Und das Komische ist, dass Gott eigentlich immer das Gleiche macht oder dass immer das Gleiche passiert, wenn Gott ins Leben reinkommt, nämlich er bringt eine Realität mit sich, die ganz anders ist als unsere eigene Realität. Und dann kann es sein, wie dass Gott zu jemandem kommt, der total traurig ist und er sagt, hey, du bist nicht traurig, du bist ein fröhlicher Mensch. Und du denkst dir, ey, das kann doch gar nicht sein, der kann mich gar nicht meinen, ich bin kein fröhlicher Mensch. Und doch irgendwie sieht Gott irgendwie etwas, was viel tiefer ist und er weiß irgendwie, was in dir drin ist, auch wenn du es vielleicht selber gar nicht weißt, aber er weiß, was in dir drin ist. Und du brauchst das Wort Gottes, um in dem Moment zu trennen, wenn deine Seele dir sagt, so nein, ich bin irgendwie total traurig und depressiv. Und Gottes Wort dir sagt, nein, die Freude am Herrn ist deine Stärke und die Freude des Herrn ist ausgegossen durch den Heiligen Geist in dein Herz. Dann brauchst du wirklich einen Richter, der entscheidet, was denn jetzt die Wahrheit ist. Und das ist das, was der Hebräerbrief hier sagt, nämlich, dass Gottes Wort ein Richter ist, der Gedanken und Gesinnungen des Herzens und dass das Wort uns sagen kann, was denn jetzt von Gott ist und was nicht. Um euch mal ein biblisches Beispiel davon zu geben, könnte ich viele machen, aber es gibt so eine Geschichte, die mir da immer sehr eindrücklich erscheint. Und das ist die Geschichte von Gideon. Könnt ihr es lesen oder ist das noch zu klein? Okay. Aus Richter 6, Verse 11 bis 16, also Altes Testament. Der Engel des Herrn kam und setzte sich unter die Eiche bei Ophra, die dem die irgendeinem Typen namens Joasch gehörte. Sein Sohn Gideon war gerade dabei, in der Kälte Weizen zu dreschen, um ihn vom Midian in Sicherheit zu bringen. Da erschien der Engel des Herrn und sagte zu ihm, der Herr sei mit dir, starker Held. Doch Gideon sagte zu ihm, ach mein Herr, ist der Herr wirklich mit uns? Warum hat uns dann all das getroffen? Wo sind alle seine wunderbaren Taten, von denen uns unsere Väter erzählt haben? Sie sagten doch, wirklich, der Herr hat uns aus Ägypten herausgeführt. Jetzt aber hat uns der Herr verstoßen und uns der Faust Midians preisgegeben. Da wandte sich der Herr zu ihm und sagte, geh und befrei mit der Kraft, die du hast, Israel aus der Faust Midians. Ja, ich sende dich. Er entgegnete ihm, ach mein Herr, womit soll ich Israel befreien? Siehe doch, meine Sippe ist die schwächste in Manasse und ich bin der jüngste im Hause meines Vaters. Doch der Herr sagte zu ihm, weil ich mit dir bin, wirst du Midian schlagen, als wäre es nur ein Mann. Also die Situation war, Israel hatte gerade total die Hucke voll gekriegt in einem Krieg gegen Midian und das ganze Land war jetzt unter feindlicher Besatzung. Überall waren Midianiter, es gab keine israelische Regierung mehr, man war halt einfach in Gefangenschaft. Und Gideon drischt den Weizen in einer Kelter. Weiß jemand, was eine Kelter ist? Genau, also eine Kelter ist eine Tonne, ist rund und ist eine Weinpresse. Also in einer Kelter macht man eines garantiert nicht, nämlich Weizen dreschen. Sondern in die Kelter kommen jede Menge Weintrauben rein und dann zieht man sich die Schuhe aus und dann geht man da rein und stampft darin rum. Und unten kommt dann der Traubensaft raus. Ich hoffe immer noch, dass das heute nicht mehr der Fall ist und es irgendwelche anderen Methoden gibt, weil ich dann keinen Wein mehr trinken würde, wenn ich mir immer die Vorstellung davon hätte, dass da jemand irgendwie mit verschwitzten Füßen in meinem Wein da rumgepanscht hätte. Ziemlich eklig. Auf jeden Fall war die Kelter dazu da, den Wein zu pressen, aber der gute israelische Wein, der ist schon lange nicht mehr in Israel geblieben, sondern den haben alle die Midianiter weggesoffen und deswegen hat keiner einen Gideon in der Kelter vermutet. Und Gideon ist jetzt also in der Kelter und drischt den Weizen. Und es ist im Grunde genommen wirklich ein absolutes Bild des Jammers. Der Typ versteckt sich in dem unwahrscheinlichsten Ort, irgendwie hat Angst vor der midianitischen Geheimpolizei oder Spitzel oder keine Ahnung, was da für Stasi-Methoden damals am Start waren. Und er versteckt sich und er drischt den Weizen. Und auf einmal geht die Tür auf. Ich denke mal, Gideon hat wahrscheinlich fast einen Herzaussetzer gekriegt, weil da steht ein fremder Mann vor ihm. Und der sagt dann auch noch, Gideon, du starker Held. Ehrlich, ich glaube, ich werde Gideon auch mal danach fragen, wenn ich ihn im Himmel treffe, Weil ich vermute halt einfach, Gideon ist sich in dem Moment total verarscht vorgekommen. Also ich meine, das ist so ein ironischer Spruch, irgendwie das klingt so zynisch, wenn man da zu jemandem geht, der irgendwie das absolute Bild von Feigheit und Jammer ist und dem sagt, du starker Held, irgendwie das ist eigentlich total bitter. Und deswegen fängt Gideon auch sofort an zu diskutieren. Und vielleicht kennt ihr das auch so. Ich kenne das echt total gut. Irgendwie, wenn Gott manche Sachen gesagt und ich habe genauso reagiert wie Gideon. Und Gideon fängt an so, ach, ich bin doch kein starker Held irgendwie und wo ist denn eigentlich Gott und Wunder habe ich noch nie gesehen und ja, Altes Testament lese ich und ich habe das alles gehört, Ägypten und so, aber ist ja irgendwie total lange her und in unserer Zeit ist das überhaupt nicht und ist total irgendwie depressiv und der Engel geht dann weiter und sagt, ja komm irgendwie, du wirst Israel aus der Gewalt Midians befreien und Gideon sagt nicht Hurra, irgendwie, ja das mache ich, sondern ach, wie soll das denn sein, ich bin doch total jung und ich bin auch noch der Kleinste in der ganzen Familie. Alle anderen sind wenigstens 1,60, aber ich bin nur 1,45 groß. Und meine Sippe ist die kleinste und es gibt so viele Leute in Israel, aber die gehören alle nicht zu meinem Stamm und ich kann das überhaupt nicht machen. Und der Engel irgendwie legt immer noch irgendwie ein Schippchen drauf und sagt, doch, irgendwie du schaffst das, in deiner Kraft gehst du los und du wirst Israel befreien. Und Gideon wieder, ach nein, irgendwie das kann ich überhaupt nicht schaffen. Und ich würde auch gerne mal wissen, wie lange eigentlich diese Szene gegangen ist. Weil ich schätze, dass das so ein bisschen Helge Schneider-mäßig war. Okay, ihr hört wahrscheinlich gar kein Helge Schneider, das ist auch gut. Irgendwie, es baut den Glauben auch nicht auf. Aber dass das wahrscheinlich irgendwie so 3 Tage lang gegangen ist, dass immer wieder der Engel gesagt hat, doch, du schaffst das und Gideon nein und der Engel doch und Gideon nein und der Engel doch und Gideon nein und der Engel doch. Und irgendwann hat der Engel sich zum Glück durchgesetzt und Gideon hat es gemacht und hat wirklich das Volk Israels aus der Gewalt der Midianiter befreit. Total übernatürliche Geschichte, die angefangen hat damit, dass jemand, der überhaupt kein Held war, Ja gesagt hat zu Gottes Berufung. Hey, und das ist immer und immer das Gleiche. Gott sieht eine Realität in uns, die wir nicht sehen, die uns auch vielleicht noch keiner gesagt hat. Aber Gott weiß, was in uns drin ist, weil er uns selber gemacht hat. Und gerade wenn du Christ geworden bist, hey, wenn Jesus in dir lebt, dann ist eine Realität in dir, die du vielleicht noch nicht kennst, aber die in dir drin ist. Und dann kommt Gott nicht und sieht dich als Sünder. Vielleicht siehst du dich selber total als Sünder, aber irgendwie Gott ist nicht abhängig vom Sichtbaren und er wird nicht kommen und sagen, hallo, du Sünder, sondern er kommt und sagt, hey, du bist die Gerechtigkeit, die vor mir gilt und du hast es in dir, du kannst es überwinden und du kannst es schaffen. Und Gott sieht nicht irgendwie das, was wir sehen. Er sieht auch nicht das, was die Menschen uns immer wieder spiegeln, sondern Gott hat eine tiefere Realität. Und der Hammer ist ja eigentlich, er bringt sogar seine Realität mit sich. Und wenn Jesus in dir wohnt, irgendwie dann wohnt die Herrlichkeit des Herrn in dir, dann ist das Königreich Gottes in dir angebrochen und es ist eine neue Realität in dir drin. Und das Schwierige ist jetzt, und das macht es echt manchmal irgendwie so aufreibend, mit diesem Gott zusammen zu sein, dass wir immer wieder in dieser Spannung sind, in welcher Realität lebe ich denn jetzt eigentlich? Und wie komme ich da rein, dass ich mehr in Gottes Realität lebe als in meiner Realität? Und ehrlich, mir geht das nicht anders irgendwie als jedem anderen auch. Ich habe auch irgendwie so meine Sachen irgendwie, da arbeite ich irgendwie schon seit Jahren dran und ich weiß, was Jesus mir gesagt hat und ich weiß, was göttliche Realität ist, aber ich weiß auch irgendwie, wie stark meine eigene Realität manchmal ist, wie stark meine Gefühle und mein Denken manchmal sind und wie schwer es ist, in alle Dinge Gottes reinzukommen. Aber das Ziel muss natürlich sein, nicht mir zu sagen, es gibt 2 Realitäten und deswegen nehme ich meine Realität, sondern zu sagen, es gibt 2 Realitäten und deswegen nehme ich Gottes Realität. Und dafür habe ich euch ein Bild mitgebracht. Oh, das ist jetzt hier so ein bisschen verzerrt von der Beamer-Projektion, aber das macht ja nichts. Ich glaube, man kann es immer noch erkennen. Was seht ihr? Wer sieht denn einen Hasen? Okay, wer sieht eine Ente? Krass, sehen mehr Leute Enten als Hasen. Okay, das liegt vielleicht daran, dass ihr irgendwie alle zum Chinesen geht und da gibt's mehr Entengericht als Hasengericht. wer sieht denn beides? Du hast noch nicht beides gesehen? Ey, das ist ja total krass, ne? Freitag war das genau das Gleiche irgendwie. Ich mache das Bild da dran und irgendwie die meisten, ja, ich habe alles gesehen. Und ich glaube, ich habe also geschlagene 3 Tage da drauf geguckt, um irgendwann mal die Ente zu sehen, weil ich immer nur den Hasen gesehen habe. Und das hat immer total schlecht geklappt. Überhaupt mir so mit diesen Kippbildern bin ich auch immer nicht klargekommen. Vielleicht hätte ich doch ein schwierigeres Bild nehmen können. Also es gibt noch schwierige. Müsst ihr einfach mal im Internet unter Vexierbild nachgucken. Da findet man ganz viele. Also der Trick bei solchen Bildern ist, man kann zwei verschiedene Sachen sehen. Je nachdem, wie man guckt, hat man einen Hasen, dann ist das links oben sind dann die Ohren. Oder aber man sieht eine Ente, dann ist das links oben der Schnabel. Und manchen fällt es leicht, den Hasen zu sehen, manchen fällt es leicht, die Ente zu sehen. Aber wenn man einmal beides gesehen hat, dann kann man zwischen beiden hin und her switchen. Was aber nicht geht, ist beides gleichzeitig zu sehen. Und vielleicht kannst du extrem schnell hin und her switchen und sagen, Hase, Hente. Aber du siehst nicht die Hente. Es ist unmöglich. Und das liegt daran, Psychologen sagen, dass unser Gehirn nicht in der Lage ist, mehrdimensionale Informationen zu verarbeiten. Und das ist eine mehrdimensionale Information. Also man sieht entweder den Hasen oder die Ente. Und genauso ist es im geistlichen Bereich auch. Du hast zwei Realitäten. Deine Realität, deine Gefühle und dein Denken und Gottes Realität, das, was Gott über dich sagt. Und du kannst es lernen, Gottes Realität zu sehen. Da haben wir jetzt schon ganz viel drüber geredet, ne? Bibel lesen, irgendwie gucken, wie Jesus sich verhalten hat. Und dann zu sagen, ja, Christus in mir wird sich noch genauso verhalten. Sich mit dem auseinandersetzen, wie was durch das Opfer Jesu in uns ist. Und dadurch kann man es lernen, beide Bilder zu sehen. Aber du kannst nicht beides gleichzeitig sehen. Und irgendwann muss dieser Moment kommen, der Entscheidung, wo man sagt, ich will Gottes Realität sehen und ich will es verlernen, die Ente zu sehen oder den Hasen oder was auch immer. Aber ich will es verlernen, irgendwie meine eigene Realität wahrzunehmen, sondern ich will es wirklich lernen, so stark in Gottes Realität unterwegs zu sein, dass sie irgendwann dann anfängt, meine Gedanken und Gefühle zu prägen. Aber es ist einfach so, du hast beide Realitäten und beide sind absolut real. Und es ist nicht, dass eine total falsch ist und eine ist mir völlig richtig, aber wir müssen uns entscheiden und können uns auch entscheiden, Gottes Realität zu sehen. Und eine Möglichkeit, wie man das machen kann, wie man diese Entscheidung vorantreiben kann, ist, von sich selber schon mal so zu reden, wie Gott über uns redet. Und das kommt einem manchmal komisch vor, ne? Gerade irgendwie, wenn es dir schlecht geht und du sagst so, ach nein, mir geht's vielleicht gerade irgendwie seelisch schlecht, irgendwie, aber ich glaube trotzdem, wie dass der Friede Gottes in mir ist und ich bekenne irgendwie, dass die Liebe Gottes bei mir ist und dass ich die Freude Gottes habe und ich will mich nicht davon runterziehen lassen, sondern ich will das wirklich erleben, was Jesus über mich sagt. Kann einem manchmal vorkommen wie Heuchelei, ist aber im Grunde genommen keine Heuchelei, sondern ist bloß wie eine Entscheidung dafür, die andere Seite des Vexierbildes zu sehen und zu sagen, Gottes Realität ist für mich wichtiger als meine Realität. Ich habe Freitag so eine Situation gehabt, ich bin morgens aufgestanden und sehr ungewöhnlich, mal so stehe ich immer eher so mittags auf, so nachmittags, und dann gehe ich eben in den Park und check da mal die Lage und gehe dann wieder ins Bett. Aber diesmal bin ich morgens aufgestanden und draußen hat die Sonne geschienen. Zum ersten Mal, seit ich im September nach Remscheid gezogen bin. Und auf einmal wurde ich echt traurig. Jesus hat mir gesagt, oder hat uns gesagt, Alex ja auch, wir sollen nach Remscheid ziehen, irgendwie, das ist echt total dran. Und echt seitdem irgendwie vermisse ich so irgendwie meine alte Heimat. Also es ist tatsächlich so, ich bin ein heimatverbundener Typ gewesen und habe total gerne in Wetter gewohnt. Und wir waren ja genau am Harcourtsee und ich war so oft da spazieren. Und jetzt bin ich morgens aufgestanden und dachte, Mann, das Wetter ist so schön, ich könnte doch mal eben zur Predigtvorbereitung raus an See gehen. Nee, kann ich gar nicht mehr. Und dann wurde ich echt total traurig darüber. Und dann merkte ich, es hat mich total runtergezogen irgendwie. Und ich hatte jetzt echt war wie so eine Einladung vom Feind persönlich, werd doch mal richtig depressiv. Sogar einer der ganz wenigen Momente so in meinem Leben überhaupt, wo ich merkte, dass so etwas wie eine Träne in mir aufstieg. Ich wusste erst gar nicht, was das ist irgendwie. Und dann, als auf einmal die Sicht so ein bisschen verschleiert wurde, dachte ich, ach, das könnte eine Träne sein. Und dann dachte ich mir so, nee, Moment, das geht überhaupt nicht. Ich werde nicht mich da reinbegeben, ich werde nicht irgendwie anfangen, traurig zu werden darüber, sondern ich weiß, dass ich das Richtige gemacht habe. Ich weiß, dass es Jesus-mäßig war, hier hinzuziehen. Und dann bin ich raufgegangen in den Stadtpark und habe es dann tatsächlich geschafft, irgendwie eine halbe Stunde zu brauchen, um durch den Stadtpark zu gehen. Da muss man auch wirklich dann irgendwie so laufen. Da war ich total peinlich, ne? Überall so Bauarbeiter, die mir hinterher geguckt haben, ne? Und irgendwann hastete da noch so eine Schnecke an mir vorbei. Aber egal, ne? Ich bin da durch den Stadtpark gegangen und habe gesagt, boah, Jesus, danke dafür, dass ich in dieser Stadt lebe. Irgendwie, es ist eine total schöne Stadt. Irgendwie meine Gefühle haben gesagt, total grausam, ziehe sofort wieder weg. Aber ich habe mir gesagt, so nein, es ist nicht so. Irgendwie, das ist eine Stadt mit einer Berufung. Jesus will etwas machen hier in dieser Stadt und es ist eine Stadt, die Erweckung erleben wird. Es ist eine Stadt, die erleben wird, dass Gottes Herrlichkeit kommt und ich werde nicht irgendwie auf meine Gefühle da hören, sondern ich werde auf die Verheißungen Gottes hören und auf nichts anderes. Und dann wieder irgendwie eine Viertelstunde in Sprachen gebetet und Gott angebetet und ihn dafür gedankt, dass ich Remscheider bin und dass die Sonne scheint und der Stadtpark einfach total toll ist und diese ganzen Sachen. Und irgendwann hat es tatsächlich angefangen, auch so meine Gefühle zu prägen und ich habe mich echt gefreut. Und dann konnte ich noch locker meine Predigten fürs Wochenende vorbereiten. Ich war wieder total glücklich und war in dem drin, irgendwie was Jesus mir gesagt hat und von dem, was ich weiß, wie das göttliche Realität ist. Und ehrlich, wir lassen uns so oft, wenn wir unser Jesusleben kaputt machen davon, dass wir solche Angebote annehmen. Und ich weiß, mein Freitag hätte total anders sein können. Ich hätte mich irgendwie dann gleich wieder ins Bett legen können und irgendwie jammern können und vielleicht noch Alex ein bisschen die Ohren voll heulen. Warum hast du mich überredet, in diese Stadt zu ziehen? Nee, hat sie ja gar nicht. Oder sonst irgendwie. Und ich hätte wahrscheinlich den schlimmsten Tag wie meines Lebens gehabt. Ich hätte keine Predigt vorbereiten können und hätte nichts mit Jesus erlebt. Und das ist das, was ich mir nicht mehr gefallen lassen will. Ich will nicht mehr irgendwie von dem dominiert sein, was meine Gefühle sagen, sondern ich will von dem dominiert sein, was Jesus Christus in mir gemacht hat. Das ist das, worauf es ankommt. Und deswegen ist es keine Heuchelei, sondern manchmal muss man einfach die Wahrheit Gottes gegenüber sich selber vertreten und bekennen und auch mal eine ganz starke Linie machen und sagen, das glaube ich nicht mehr und das will ich auch nicht mehr empfinden. Im Griechischen ist das Wort für bekennen homologeo und es bedeutet das Gleiche sagen. Und wenn wir sagen, das Gleiche sagen, meinen wir natürlich, wir sagen das Gleiche, was Gott sagt. Und wenn Gott sagt, es ist gut, nach Remscheid zu ziehen und meine Gefühle sagen, es ist scheiße, nach Remscheid zu ziehen, dann will ich vor meinen Gefühlen bekennen, was Gott gesagt hat und will sagen, das ist aber mein Ding. Und ich werde es wie ein Banner aufrichten und sagen, das werde ich durchziehen, das hat Jesus mir gesagt und das ist gut. Und das geht für alles. Wenn du traurig bist, irgendwie, dann richte irgendwie das Banner von Freude auf und sag, nein, ich werde es mir nicht mehr gefallen lassen. Ich werde mich nicht mehr irgendwie in diese ganzen negativen Gedanken reinziehen lassen. Echt, wenn du süchtig bist, irgendwie, dann kannst du es genauso machen. Es ist egal, irgendwie in welchem Bereich, irgendwie Gottes Realität ist da. Und wir müssen es nur lernen, in diese Realität reinzukommen. Und damit die letzte Bibelstelle. Hat jemand was gesagt? Achso, Amen. Achso. Ungewohntes Wort. Letzte Bibelstelle, nochmal Hebräer 12, Vers 2. Da heißt es, dass wir unser Leben leben, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen die Schande nicht achtete und das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Und was es hier am meisten in sich hat, ja, Genau, das wollte ich jetzt. Was es in sich hat daran, also das interessanteste Wort daran, ist das Wort hinschauen. Es ist nicht ganz leicht zu übersetzen, weil es im Griechischen ein ganz komisches Wortbild hat und deswegen ist es in fast jeder Bibelübersetzung, die ich kenne, so ein bisschen anders wiedergegeben. Wenn man das Griechische absolut wörtlich übersetzen würde, müsste man sagen wegschauen, indem wir wegschauen auf Jesus. Und normalerweise wird es natürlich dann übersetzt mit irgendetwas, was man so verstehen könnte, als dass man Jesus fixiert, dass man ganz angestrengt auf ihn guckt und sich bemüht, dass er unser ganzes Blickfeld ausfüllt, dass man ihn halt wirklich anschaut und anstarrt. Aber ich finde irgendwie, dass das Wort wegschauen eigentlich noch mehr aussagt, nämlich es bedeutet, dass wir auf Jesus schauen, indem wir von allem wegsehen, was nicht Jesus ist. Und manchmal fällt mir das schwer, Jesus zu sehen. Also muss noch nicht mal so von meinem inneren Auge sein oder so, aber manchmal fällt es mir schwer, irgendwie mir, ja, weiß ich auch nicht, irgendwo ein Bild von ihm zu haben, eine Erkenntnis oder sowas von ihm zu haben. Und dann kann ich immer noch das andere machen, nämlich ich kann wegschauen von den ganzen anderen Sachen. Und ich weiß genau, was mich ablenkt. Echt, ich weiß genau, was mich immer wieder irgendwie da rausbringt, um wieder auf Jesus zu gucken. hat meistens was mit negativen Gefühlen zu tun, hat meistens was mit inneren Verletzungen zu tun. Und ich weiß, ich kann wenigstens, wenn ich gerade meine, dass ich Gott nicht wahrnehme und dass ich nicht auf Jesus schauen kann, kann ich wenigstens dann noch sagen, ich werde jetzt aber aufhören, sauer zu sein, ich werde jetzt aufhören, irgendwelche Leute zu hassen oder sonst etwas. Ich werde mich nicht irgendwie weiter in diesen Bereich reinbegeben, sondern ich werde wegschauen davon und dadurch automatisch auch wieder mehr auf Jesus schauen. Und wir schauen auf Jesus, indem wir uns mit dem beschäftigen, wie Jesus gewesen ist. Ne, Bibel lesen, gerade Evangelien lesen und rausfinden, wie Jesus gelebt hat, wie was Jesus bewegt hat. Das wird ihn immer größer machen in uns. Und wenn wir gleichzeitig dann noch von den Dingen wegschauen, die wir uns von ihm wegbringen, dann ist es eigentlich ganz klar, dass wir Jesus anstarren werden und dass unser Leben von ihm verändert wird. Denn letzten Endes wird uns alles verändern, mit dem wir uns beschäftigen. Und das ist hundertprozentig überall, ist immer irgendwie das gleiche Prinzip. Das, womit du dich beschäftigst, das wird dich verändern. Sieht man ganz deutlich bei Studenten, egal was die Leute studieren, irgendwie die reden nur noch über ihr Studienfach. Total langweilig. Und genauso ist es bei uns im Grunde genommen auch. Ne? Wenn wir uns nur noch mit Jesus beschäftigen, wie wenn er irgendwie das Wichtigste für uns ist, dann wird er unser Leben immer mehr prägen. Und wir werden immer Jesus-mäßiger leben und immer mehr in dieser Realität bleiben. Amen.